Buddy Talk, here we go. Schön, dass du da bist. Wir haben ein kleines bisschen Verspätung. Das liegt tatsächlich an unserem Gast heute, auf den wir aber unbedingt warten wollten, weil es war uns sehr, sehr wichtig, mit jemandem drüber zu sprechen, der wirklich Ahnung von der Kurzdistanz hat. Und zwar, wir haben uns Verstärkung geholt mit Simon Henseleit. Simon ist amtierender U23 Weltmeister auf der Kurzdistanz. Und somit quasi unser heutiger Experte, um über die vergangenen Olympiarennen zu sprechen. Wir sind Olympiasieger. Boah, hört sich das gut an. Wahnsinn. Die deutsche Mixed Relay holt Gold in Paris. Das ist unglaublich, das ist Wahnsinn, das ist einfach nur krass und wahnsinnig gut für den deutschen Triathlon und es hätte nicht schöner sein können. Wir sprechen darüber, bevor es da reingeht. Aber noch so ein paar News, die Ergebnislisten aus Paris und dann geht's in ein Gespräch mit Simon. Und wir haben uns da was überlegt. Simon hat auch einen eigenen Podcast. Das Ganze heißt Muskelmeisterei. Und da die Folge relativ lang geworden ist, haben wir kurz gesagt, komm, wir machen die eine Hälfte hier auf unserem Podcast und die andere Hälfte kommt bei Simon auf dem Podcast. Das heißt, ihr müsst einmal uns anhören, einmal dann rüberspringen zu Simon, zu Muskelmeisterei. Ich packe das auch alles in die Shownotes. Und dann habt ihr gute 2 Stunden Beschäftigung. So, druckfrisch quasi kam gestern rein, Thomas Rodriguez wurde positiv auf Clomifen getestet. Wer ist Thomas Rodriguez, kurz und knapp, der kleine, schnelle Mexikaner, der aus dem Nichts den Ironman Texas im April gewonnen hat. Viele sagen, es kam nicht überraschend und jeder hat es irgendwie kommen sehen. Jetzt ist es bestätigt und offiziell, er ist positiv getestet. Die Ironman Frankfurt Startliste ist raus. Und die kann sich sehen lassen. Ein riesengroßes Feld und zu allen voran Christian Blumenfeld, Trevor Foley, Matt Hansen, Jackson Laundrie, Braden Curry, Cameron Wirth und Patrick Lange. Ansonsten umfasst die Startliste ganze 88 Profis mit einigen Deutschen, also wirklich vielen, vielen Deutschen. Paul Schuster, Florian Angert, dann haben wir hier noch alles, Felix Henschel, Finn Große Fräse, also da gibt es wirklich richtig, richtig, richtig viele Germans, das ist richtig cool und lohnt sich auf jeden Fall, sich die ganze Startliste auch mal anzugucken. Und dann wurde beim 70.3 in Gdynia noch geraced. Das Frauenrennen hat Sif Madsen gewonnen vor Katrin Gräsbol, Christensen und Magi Santamaria. Katharina Krüger aus dem Team Erdinger Alkoholfrei wurde 5. Max Stapley hat das Männerrennen gewonnen vor Gabriel Sandor und Anders Toft Nielsen. Jetzt gehen wir nach Paris. Jetzt gehen wir dahin, worum sich heute alles dreht. Cassandra Bourgeron hat sich zur französischen Königin in Paris gekrönt. Sie hat das Frauenrennen gewonnen vor Julie Deron und Beth Potter. Die deutsche Laura Lindemann wurde 8. und Lisa Tertsch 9. sind beide leider am Rad gestürzt. Und Nina Heim wurde 12. Alex Yee ist neuer Olympiasieger bei den Männern und löst somit Christian Blumenfeld ab vor Hayden Wild und Leo Beger. Tim Hellwig wird 18. Unser Freund Lasse Lörs 21. und Jonas Schomburg auf Platz 24. Wie eingangs schon erwähnt, das Mixed Relay Rennen geht nach Deutschland. Deutschland holt Gold in der Staffel mit Laura Lindemann, Lisa Tertsch, Tim Hellwig und Lasse Lührs vor den Amerikanern und Großbritannien. Das waren meine News. Jetzt erzähle ich euch noch ganz kurz, wer uns präsentiert und dann geht's los. Und das ist mal wieder Blackroll. Danke für die Unterstützung an dieser Stelle. Und ich glaube, ich brauche nicht erklären, was Blackroll ist. Jeder weiß, dass Blackroll unser Freund und Helfer ist, wenn es ums Thema Recovery geht. Sei es mit allen Faszien, Tools, die es irgendwie gibt, von der klassischen Blackroll über alle Bälle, über alles, was man sich da irgendwie vorstellen kann. Dann natürlich die Fascia Gun, sowieso klar, und auch die Recovery Boots, die ich selbst wirklich hoch und heilig liebe. Aber dass Blackroll auch euer Freund und Helfer ist, wenn es ums Thema Aktivierung geht, weiß ich nicht, ob ihr das alle wisst. Deswegen setzen wir da mal an. Ich glaube, wir wollen alle möglichst verletzungsfrei bleiben, uns immer irgendwie auf Vordermann bringen und irgendwie einfach gut durchs Jahr kommen sportlich. Wir wollen uns um unseren Körper kümmern und da gehört, ja, ich weiß, man ist da gern mal faul und man hat da oft keine Lust drauf, aber da gehört einfach eine vernünftige Aktivierung vor Einheiten dazu. 5 bis 10 Minuten sich ganz kurz warm zu machen, die Muskulatur ready zu machen, um einfach Verletzungen vorzubeugen. Und wenn man mit Leuten spricht, die da wirklich viel Ahnung davon haben, die können dir alle einstimmig sagen, das lohnt sich, das ist wichtig. Deswegen seid da mal anständig, kümmert euch um Aktivierung und da könnt ihr auch eure Blackroll benutzen. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele super gute, das heißt Stabi-Übungen, aber es ist auch wirklich sinnvoll, einfach mal über die ganze Muskulatur einfach mal quasi drüber zu gehen und das alles so ein bisschen aufzuwärmen. Da kann man auch wirklich sehr, sehr gut die Fascia Gun nehmen. Es ist nicht nur eine Massagepistole für nach der Einheit, sondern es ist auch wirklich sehr, sehr gut zum Aktivieren. So die üblichen Muskelgruppen einmal durchkneten lassen. Also ich gehe gern oft ganz in der Früh aufs Rad und da einfach mal kurz von oben bis unten quasi die Beinchen durchkneten lassen und so ein bisschen die Durchblutung anregen, ist super, super gut. Und dann mache ich immer noch so 3-4 Übungen mit Loops, also quasi Resistance Bands, die ich um die Knie mache und steuere da kurz mal alle Muskelgruppen an. Und dann seid ihr da ready für die nächste Einheit. Und wirklich, das lohnt sich. Und das alles gibt's bei Blackroll. Guckt euch mal die Welt von Blackroll an auf blackroll.com und startet euch mal aus, um euch vernünftig zu aktivieren. Und ihr könnt natürlich auch was sparen mit dem Code BuddyTalk15. Alles zusammen, so wie man es spricht, gibt's 15% aufs ganze Blackroll-Sortiment. So, und jetzt gehen wir rein. Viel Spaß! Ja, Simon, du warst in Paris zu den Einzelrennen.
Ich war vor Ort.
Wie war es denn? Ich will alles wissen. Es sah, wenn wir dieses ganze Schwimmen und Strömung und Verschieben und dieses ganze Hicker, können wir das mal weglassen. Es war schon Werbung für den Triathlon vom Allerfeinsten. Es sah schon affengeil aus da.
Ja, absolut. Also ich wäre jetzt auch mal reingestartet mit, dass wir um einen Tag verschoben haben, aber echt so, egal, whatever. Auch wenn ich nicht damit gerechnet hätte tatsächlich. Ich dachte, die ziehen gnadenlos durch an dem Dienstag einfach direkt das Männerrennen. Aber dann war es halt Mittwoch, mein Gott, ist im Endeffekt dann auch egal. Und das war echt geil. Also ist so eine Stimmung habe ich wirklich noch nie erlebt. Wir standen dann letztendlich in so einer Gasse und da war wie beim Fußball so ein Stimmungsmacher, der die Menge halt so aufgeheizt hat. Und der hat dann so quasi so ein Vorschreier, der hat dann halt irgendwie so Klatschgesänge angestimmt oder die ganze Zeit alle und dann alle so Le Bleu. Also war echt mega.
Wen hast du mitgemacht? Weil Le Bleu.
Vollgas.
Aber waren das dann schon auch eher irgendwie Triathlon-Fans oder Leute, die damit irgendwas anfangen konnten? Oder waren da einfach random alle möglichen Leute und fanden es einfach geil, irgendwie Sport anzufeuern, weil geil?
Boah, also kann ich jetzt natürlich nicht 100% sagen, aber ich glaube, es waren schon viele, also sehr viele, die nur für einen Triathlon gekommen sind. Aber letztendlich müssen auch ganz viele einfach so, die halt für Olympia in der Stadt waren und da vorbeigekommen sind, dann einfach stehen geblieben sein und dann halt mit angefeuert. Und ja, also es sind jetzt bestimmt nicht nur die ganzen Massen da für den Triathlon aus ganz Europa dahin gereist, aber ich denke schon, ein großer Teil wusste, was da abgeht, und die haben sich auch ganz genau an den guten Stellen positioniert. Also es hat so eigentlich angefangen mit, dass die halt vor der Wechselzone, dass da schon so eine Menschenmenge war, also da, wo die vorbeigefahren sind und dann später auch wieder so eingebogen sind. Das war eigentlich so der erste Spot, der halt direkt voll war. Wir haben dann versucht, auf die zweite Brücke uns da einen guten Spot zu sichern. Wir sind auch extra um kurz vor sechs da schon gewesen, also 2 Stunden vorm Rennen. Wurden dann aber letztendlich auch runtergeworfen, weil die Brücke dicht gemacht haben, was ich ziemlich schade finde, weil da stand halt dann letztendlich niemand bei den Einzelrennen. Aber ansonsten, ja, es waren so viele da, also da waren auch sicher viele einfach, die halt einfach nur Bock auf Sport hatten.
Aber also kurz vor sechs, wie früh ging das in der Früh da los, dass da richtig viel los war? Ich habe von irgendwem eine Story gesehen, wo die um sechs oder sowas schon irgendwo zweireihig standen und da einfach richtig früh richtig Trubel war.
Ja, also wir haben den Wecker auf 5.15 Uhr, glaube ich, gestellt. 8 Uhr war ja scharfer Start, und haben am Vortag schon mit dem Steffen Justus auch telefoniert noch kurz, weil der stand am Vortag natürlich auch schon da, zu dem Zeitpunkt, wo es halt noch nicht abgesagt war. Und der meinte nur, um 5.30 Uhr, wo sie da waren, war schon die erste Reihe besetzt. Und dass die Brücke dann später zugemacht haben. Also, dass man da zwar noch drauf stehen durfte, aber man ist auch nicht mehr runtergekommen. Einfach so wegen Sicherheitsbedenken. Und dann haben wir uns halt gesagt, okay, dann versuchen wir da so 5:45 oder so vor Ort zu sein, und haben uns dann noch abgesprochen mit der Graf-Family, also den Eltern und Schwester und so weiter von Henry Graf. Die waren ja auch mit einer fetten Truppe vor Ort. Die haben dann schon mal Plätze gesichert. Ich glaube, die waren ab 4:45 dort. Und letztendlich kamen wir dann mit 6 Leuten um kurz, ja, 5:45 eigentlich so, kamen wir an und hatten da schon da so eine deutsche Ecke auf der Brücke gebildet. Also da waren schon so 12 Leute gestanden und überall außenrum war halt schon alles auch voll. Also wenn du eben diesen einen Spot, den ich schon erwähnt habe, direkt vorm Finish, wo die zweimal vorbeikamen, an der anderen Brücke eben, der war schon komplett voll, also da standen die schon in der 6. Reihe, da hättest du gar nichts mehr zu melden gehabt. Und wir hatten dann echt noch einen guten Platz, sind aber dann eben leider runtergeschickt worden, weil die dann unverhofft die Brücke zugemacht haben.
Boah, ist aber einfach so krass, 3 Stunden vorm Rennen oder 2 Stunden vorm Rennen bist du schon nicht mehr erste Reihe.
Ja.
Ist echt krass. Saugeil.
Ja. Ja, das ist auch das, was man eigentlich am meisten so mitgenommen hat oder was eigentlich am geilsten war. Also diese Lautstärke und halt überall französische Fahnen und einfach überall ohne Ende Leute. Also es ist ja jetzt nicht nur Triathlon, sondern auch Radsport war ja auch brutal. Und ich meine, da macht es halt einfach irgendwie doppelt und dreifach Spaß, sich das anzugucken, weil es irgendwie kommt nochmal so eine komplett andere emotionale Aspekt damit rein, weil es einfach, man merkt einfach, wie die Leute da mit Herzblut hinter sind und die Sportler. Und ich meine, das macht ja irgendwie so Olympia aus. Und das ist einfach, da hat man wieder gemerkt, so, das gehört nicht nach Saudi-Arabien oder weiß nicht wo irgendwo hin, sondern das gehört halt dahin, wo die Leute sind und die da halt Bock drauf haben. Und das ist ja in den meisten Fällen ja irgendwie Europa, ich sag mal Nordamerika, Südamerika und vielleicht noch Ozeanien, aber dann hört es wahrscheinlich schon auf mit ähnlichen Menschenmassen, die dann auch vor Ort dann da sind.
Ja, und es war auch überhaupt kein Ding, da irgendwie so früh zu stehen. Also, weil da eben schon so viele Leute waren und halt schon der Hype und die Stimmung eben schon so gut war, sind wir halt, obwohl es auch voll gepisst hat, also wir standen da voll im Regen. Wir hatten auch, keiner hatte irgendwie einen Regenschirm oder eine Regenjacke dabei, weil es war halt die Sonne angesagt. Und ich dachte mir so, ja, travel light, nimm einen Rucksack mit, fertig, aus. Und wir standen da um 5.30 Uhr im Regen. Aber irgendwie war es geil, weil halt jeder schon da war. Und man hat schon so, ja, normalerweise bin ich jetzt auch nicht so der Hardcore-Fanboy, der dann irgendwie denkt so, boah, da schwimmen die Athleten ein. So, ich, So, wenn ein paar andere Dinge anders gelaufen wären, wäre ich ja da auch so geschwommen, so ungefähr. Aber irgendwie war es trotzdem so, als die Ersten dann ins Wasser sind und dann da die Sen lang gedüst kamen und man es so gesehen hat, war es halt trotzdem irgendwie so, boah, geil, die ersten Athleten sind im Wasser und krass, die Strömung ist so heftig. Und die Australier hatten ja sogar so einen Profi-Lifeguard eingeflogen, der einmal vorab die Strecke abgeschwommen ist und dann halt so mit allen Nationen wohl irgendwie die Insights von der Strömung, vom Gefühl her so ein bisschen geteilt hat. Also der ist da schon, keine Ahnung, um 5.30 Uhr lang geschwommen und hat das mal ausgecheckt für alle, weil ja niemand eine Swim-Fam machen durfte. Und da hat sich auch schon jeder gefragt, so, boah, wer ist das jetzt? Wer schwimmt da jetzt? Und krass, der kommt überhaupt nicht vorwärts.
Ach, der Typ wurde ja ab und an mal von Frodo auch im Livestream angesprochen. Also den gab es wirklich.
Den gab es
also,
ja.
Also du hast es, geil.
Das war voll komisch, weil
ich habe gedacht, der stand da irgendwie draußen und hat halt seine Erfahrungswerte damit eingebracht, weil der hat ja auch, also die im Livestream hieß es immer, außen ist es 0,4 Meter pro Sekunde weniger Strömung wie in der Mitte. Ich habe gedacht, so krass, kann das so ein Lifeguard einfach so ausmessen? Oder also wie misst man sowas aus? Aber ich meine, klar, wenn er da irgendwie Gefühl für hat.
Ja, der hatte da so einen knappen Eierzwicker an, weißt du, so einen typischen Wasserballschwimmer-Badehose. Und so ein Glatzkopf, und ich würde sagen, vom Gefühl her war der so Mitte 40, Mitte 50, so ein alter Haudegen halt. Und der hat da so durchs Wasser gepflügt und sah wirklich auch krass aus. Also am Rückweg dachte ich mir nur so, Alter, wie sollen die Mädels und Jungs jetzt gleich gegen die Strömung hochkommen, weil das wirklich so stark war, die Strömung. Also die sind da so langsam gewesen. Aber ja, ist zum Glück irgendwie gut gegangen.
Ja, wenn wir da direkt mal ins Rennen reingehen, es war ja auch komisch. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das Olympia ist, aber so ein Olympiarennen verläuft dann ja immer anders. Also jetzt auch, wenn du das Rennen gesehen hast, irgendwie, ich meine, Start haben wir jetzt zum zweiten Mal nicht hinbekommen. Also irgendwo gab es da ja auch verschiedene Startsignale. Oder? Ja,
das wäre jetzt mal mein nächster Punkt gewesen, wo wir mal irgendwie jetzt chronologisch reingehen. Was war mit diesem Start los? Das waren meines Wissens nach im Nachgang waren es Zuschauertröten, die irgendwie das versemmelt haben, dass irgendwie da alles schiefgegangen ist am Start.
Ja, ich glaube, es war einfach zum Startzeitpunkt, wie man es halt sonst kennt, wird es ja so ganz ruhig und jeder ist fokussiert und man beruhigt die Menge, schreit auch nicht rum, sondern jeder guckt ja so ein bisschen auf den Start und will auch leise sein. Und dort war es halt so das Gegenteil. Also gefühlt hat dieser Animateur im Stadionbereich die Menge nochmal so richtig eingeheizt. Und dann war es halt mega laut und super viele Tröten und Leute haben geklatscht, geschrien, gepfiffen. Und der eigentliche Start ist dann, glaube ich, so ein bisschen untergegangen. Und dann war es halt so wie immer. Dann haben halt irgendwie ein paar Leute das Signal gehört und sind gesprungen, andere haben antizipiert und ein paar haben auf safe gemacht und sind dann erst gesprungen, wo alle schon im Wasser waren. Aber ja, es sah auf jeden Fall etwas komisch aus. Aber irgendwie war es dann auch egal, weil die in der Mitte halt später gesprungen sind und die hatten am meisten Strömung, deswegen waren die eigentlich auch gleich wieder auf der Höhe von denen, die links und rechts zuerst gesprungen sind. Von dem her, denke ich mal, war der Start jetzt zu vernachlässigen, also hat jetzt noch keine Vorentscheidung so herbeigeführt.
Aber wie abartig schnell war das da runter, bitte? Das sah ja am Fernsehen, sah es ja schon absurd schnell aus. Und das war irgendwie, die waren ja schneller als 400 Meter Weltrekord auf 400 Meter irgendwie darunter. Und bei der Wendeboje hat man erstmal gesehen, wie die da rausgedriftet sind, wie die richtig rausgedrückt wurden. Das war ja absurd.
Ja, voll. Also letztes Jahr hatten wir so Schwimmsensoren unter der Badekappe und ich glaube, da bin ich mit 50 Sekunden pro 100 Meter zur ersten Boje hingeschwommen und am Rückweg irgendwie so 1,20. Also so, dass man halt im Schnitt ungefähr bei so einer 1,5, 1,6 war. Und ich glaube, dieses Jahr war es viel krasser. Also letztes Jahr war das so, dass du es schon gemerkt hast, aber ich glaube, dieses Jahr war der Unterschied deutlich größer. Ich schätze mal, dass die so mit 30 Sekunden pro 100 Meter ungefähr zur Boje hingeschwommen sind oder 40. Also es war absurd schnell und auf dem Rückweg dementsprechend langsamer. Und dann ist das Rennen ja auch eigentlich auseinandergeflogen. Also das habe ich, ich glaube, es hat noch niemand so gesehen. Die Abstände waren ja absurd groß und die Lücken, die da aufgegangen sind, die konntest du dann ja auch gar nicht mehr schließen, weil nach der ersten Runde hat er dann Flora Duffy geführt und normalerweise ist es ja so, wenn du ins Wasser springst und der zweite hat 2-3 Sekunden Lücke und springt rein, dann ist automatisch durch die Verwirbelung und durch den Sprung saugt es den eigentlich wieder ran. Und dadurch, dass die Strömung auch so schnell war, ist einfach diese Lücke, die da entstanden ist, nie kleiner geworden. Also die sind ja alle einzeln angekommen irgendwann. Und ich glaube, hinten in dem Tumult, da in dem Pulk, da kann man mal auf das Insta von der Rachel Claymer gehen. Die hat auch ein Video gepostet, wie dieser, ja, halt das große Mittelfeld, sage ich mal, in der ersten Runde an der Brücke ankam. Die sind da halt gestanden und sind übereinander geschwommen. Weil wenn da noch ein bisschen Körperkontakt ist und die Strömung war dort nochmal stärker, die standen halt fast auf der Stelle. Und davon haben halt dann nochmal die Vorderen profitiert, die schon so Single-Line schwimmen konnten, also so frei schwimmen konnten.
Aber ich fand, das war irgendwie verrückt. Also bei der Staffel haben sie ja dann noch eine Boje an die Boote gemacht. Aber im Einzel, ich weiß gar nicht, ob der Veranstalter damit nicht gerechnet hat, aber das sah total komisch aus. Also dass die da an der Boje alle vorbeigeschwommen sind, Richtung äußerster Punkt an der Seine. Und keine Ahnung, also selbst ja zum Ausstieg sind die ja mehr oder weniger bis zum Ende geschwommen und dann quer rüber. Ich weiß nicht. Also irgendwie sah das schon irgendwie komisch aus. Also ich meine, klar ist es verständlich, dass man das so gemacht hat. Aber war schon tricky. War schon. Oder auch am krassesten fand ich, oder am extremsten war es sichtbar bei Lisa Tertsch in der Staffel. Die ist ja einfach quer geschwommen. Also die hat das auch so gut gemacht zwischen den beiden Bojen. Mhm. Die erste, ich weiß gar nicht, wer in ihrem Heat gewesen ist.
Die Georgia Taylor Brown war vor ihr.
Genau, die ist so einen Bogen geschwommen und die Lisa ist im Endeffekt einfach so gefühlt 180 Grad und dann mehr oder weniger schräg geschwommen und ist halt ziemlich auf der Linie oder auf der Ideallinie gewesen und hat dadurch halt so viel gut gemacht, obwohl das halt einfach total komisch aussah. Sie sah, die war ja quer zur Boje und ist trotzdem quer zur Boje und ist trotzdem
bis zu dem Zeitpunkt, als sie an der Boje war, sah es irgendwie falsch aus. Es sah ganz merkwürdig aus, aber man sagt, was macht sie denn? Ja. Das ist so ganz komisch, aber irgendwie hat es dann perfekt gepasst.
Ja. Sie war eigentlich 180 Grad nach vorne auf dem Pontoon ausgerichtet, aber ist seitwärts geschwommen, also nach rechts rüber. Ja.
Und auch wie sie an diesen Booten da so wirklich direkt an der Bootsmauer, so direkt unten unter so einem Podest auch noch unten drunter irgendwie entlang geschwommen sind, es war ganz merkwürdig irgendwie.
Ich habe ja noch zu Lasse gesagt, vor 2-3 Wochen, krass, ich bin mal gespannt, wer da die Eier hat, da so die Linie so zu verlassen. Aber es muss halt einfach so ein extremer Unterschied gewesen sein, dass jeder diesen Tipp bekommen hat. Aber dass man da auch, also man hätte ja eigentlich auch wahrscheinlich, obwohl, wie will man reagieren, ne? Also man hätte ja einfach die Strecke so ein bisschen mehr in die Breite ziehen können. Aber es hätte wahrscheinlich auch keinen Unterschied gemacht.
Ja, ich glaube, letztendlich kann man sagen, dass es gut gegangen ist alles, weil jetzt keine Favoriten krass abgeschlagen waren oder so. Also so ein paar Leute hat es gekostet. Bei den Frauen halt Kate Wolf und Taylor Nipp, die irgendwie 2:15 kassiert haben, die normalerweise vorne mit rauskommen. Und bei den Männern hat es ja eigentlich auch niemand so richtig krass gekostet. Also ich glaube, man kann eigentlich sich glücklich schätzen oder auch für die Organisation oder für den Triathlon generell ist es eigentlich ganz gut, dass es jetzt nicht so ein Katastrophenschwimmen war, dass es halt irgendwie komplett verrücktes Ergebnis war, sondern irgendwie war es dann schon halbwegs so, wie es immer war.
Ja, das stimmt. Weißt du, wie schnell die geschwommen sind? Also war das auch ein Verhältnis?
Nee, es war schon ein bisschen länger. Also ich glaube, die Männer sind gerade so 20 Minuten geschwommen und die Frauen irgendwas um die 22. Also normalerweise sind es eher so 2 Minuten auf jeden Fall schneller. 2 bis 3 Minuten.
Ich glaube, in der Staffel war irgendwas mit 4 Minuten. Also hin so knapp. Ja. Also die Männer deutlich unter einer Minute, also zur ersten Boje. Und ich meine, die sind so bei 4-5 Minuten rausgekommen. Also das war schon länger.
Gut. Dann gehen wir mal aufs Fahrrad. Oder wie ist aber noch was anderes? Simon, was hast du im Vorfeld schon im Rennen erwartet? So auch mal namentechnisch und sowas. Du bist da in der ganzen Kurzdistanzwelt noch viel mehr drin als Nils und ich zusammen. Was hast du so erwartet im Vorfeld? Und ja.
Also ich dachte eigentlich schon, dass es so ein Favoritenrennen wird, Frauen und Männer. Und ich dachte eigentlich immer so, die ersten zwei sind relativ safe und der dritte wird so ein bisschen offen. Also wir haben auch ein Tippspiel gemacht, wo ich eigentlich auch immer ganz gut getippt habe. Also ich habe bei den Männern Alex vor Hayden getippt und bei den Frauen Cassandre vor Beth Potter. Es war ja schon ungefähr dann auch so, sage ich mal, weil das einfach so in, ja, bei den letzten Rennen jetzt schon irgendwie abzusehen war, dass die halt wirklich sehr stark sind und auch vielleicht sogar in der eigenen Liga im Laufen dann, im Abschluss. Und ich dachte mir dann so, dass so ein paar im erweiterten Favoritenkreis so mit um die Medaillen spielen. Also bei den Frauen hätte ich es Lisa zugetraut, auch Laura, weil ich mit Laura halt, also hat man jetzt auch gesehen, die ist halt auf dem Punkt dann immer fit. Ich habe mir gedacht, die ist so, ja, so normale WTS-Rennen triggern die jetzt nicht mehr so wirklich. Die ist schon so lange dabei. Die hatte, glaube ich, so den Drive, dass sie halt eine Medaille holt. Deswegen habe ich der auch viel zugetraut. Und so einer, ja, Emma Lombardi, Georgia Taylor Brown und auch einer Flora Duffy hätte ich so Platz 4, 5, 6 zugetraut. Und einer Taylor Nipp auch. Und letztendlich, glaube ich, war es ja auch insgesamt dann schon so ein Rennen, wie man es erwartet hat.
Ich fand auch eigentlich wenig Überraschung, ne? Also auch insgesamt, ich meine, klar, so 2, 3 hätte man vielleicht besser erwartet. Auch so ein Blumenfeld oder halt Kate Waugh, Taylor Nipp bei den Frauen. Aber im Großen und Ganzen, oder ich meine, überraschend positiv war natürlich die Diron, also die zweite geworden ist. Aber der Rest ist, da war ja niemand in der Top 10, den man da nicht erwartet hätte. Ja. Ich meine, klar, so ein Tim hätte ich da noch gesehen. Aber das sind dann halt so die Verschiebungen, die so ein Rennen dann ausmachen. Aber so im Großen und Ganzen, so richtig eine Überraschung, dass jemand, der noch nie in die Top 10 und dann auf einmal, ist halt wirklich nur die Diron gewesen.
Genau, und die war jetzt eigentlich auch schon super stark in den letzten 73-Rennen. Die hat ja dieses Jahr schon zwei Leute.
73-Rennen. Ja. Hat die nicht sogar einen Weltcup gewonnen? Ich hab mir dabei irgendwie gedacht, hat die irgendwie Tiji gewonnen oder so vor kurzem?
Nee, so, die hat kaum Kurzdistanzrennen gemacht dieses Jahr. Die hat eigentlich fast nur so Mitteldistanz gemacht. Okay, krass. Und da ist sie aber halt immer eine 1:12 gelaufen. Also in Rapperswil und in Weichsee. Ich glaube 1:12 hoch ist sie zweimal gelaufen. Also ja, das war schon halt krass.
Und halt auch immer von vorne, ne? Also ich meine, bei der Cassandre kann man ja schon sagen, die hat auch nicht jetzt zu viel geführt, aber die Julie Diron, die ist ja wirklich alles von vorne, also auch in der Staffel, die will ja gar nicht hinten fahren.
Ja, ja, die ist auf jeden Fall super stark. Also in Azachena bei dem Weltcup war die schon mal richtig gut, vor 1-2 Jahren, da war die im Podium, also zweite, glaube ich. Und die ist halt einfach so eine, ich würde sagen, so eine Nicolas Bierig 2.0, trainiert bei Brad Sutton, einfach super, also ich will gar nicht wissen, was die abreißt im Training. Ich habe nur so ein paar Mal höre ich was von dem Griechen, ich weiß nicht, ob der den kennt, der ist 2003, also noch extrem jung, der hat Weichsee auch gewonnen, die Mitteldistanz. Mit dem bin ich ganz gut, weil der so seit 1-2 Jahren in der Kurzdistanz unterwegs ist und da total naiv rangeht und der denkt halt so, das, was er trainiert bei Brad Sutton, das ist so normal, das macht jeder. Aber der läuft halt teilweise so 180 Kilometer Wochen und davon 140 dann schnell, also intensiv. Wo ich halt dann auch immer so frage, so was? 140 intensiv so, das laufe ich im Monat gefühlt. Aber ja, die sind da irgendwie so drauf eingestellt und der schafft es halt, also wie auch immer der es schafft, der macht seine Athleten, vor allem eben die Frauen, auf dem Punkt so fit, dass sie dann halt da irgendwie so überraschen und dass sie dann die Silbermedaille geholt hat.
Ja, diese bekannte Drei-Eier-Theorie. Drei Eier an die Wand, eins wird schon irgendwie heil bleiben.
Ne? Ja, im Männerrennen hatte er den Manuel Messias und den Max Studer. Bei denen hat es nicht so funktioniert. Also die schwimmen halt auch beide eher schlecht, laufen sehr gut, aber bei denen hat es halt nicht so funktioniert. Die waren halt nach dem Schwimmen eigentlich schon komplett raus.
Sind wir bei drei Eiern?
Ja.
Eins hat funktioniert.
Ja.
Lass uns mal beim Frauenrennen weitergehen. Wir müssen so ein bisschen chronologisch uns da durchhangeln. Das Radfahren war irgendwie geprägt von Stürzen und so spätestens nach der spätestens nach der ersten Runde oder spätestens nach den ersten ein, zwei Stürzen war jede Kurve so, wow, hoffentlich nicht. Und man war immer froh, wenn die Gruppe um die Kurve rum war und alles gut ging. Also war es wirklich einfach nur, weil die Straßen so nass waren? Oder wie muss ich mir das vorstellen mit den Stürzen da auf der Kurzdistanz? Sind das dann einfach oft auch einfach Fahrfehler oder hat man da auch einfach Pech? Wie ist das jetzt einzuschätzen mit den ganzen Stürzen bei den Frauen?
Also ich war jetzt nicht selber auf der Strecke, deswegen kann ich jetzt nicht so 100% sagen. Aber generell, denke ich mal, war es schon sehr glatt. Also das, vor allem auf dem Kopfsteinpflaster und generell in der Stadt ist halt immer so, ja, da regnet es länger nicht. Und dann, wenn es regnet, dann steht so ein Schmierfilm und dann ist es extrem rutschig. Und ich denke, dass dann alle halt noch, ja, die Stürze waren ja dann vor allem in der ersten Hälfte, also gerade so aus dem Wasser raus und halt erstmal Vollgas losgefahren. Ich glaube, am eindrücklichsten war dieser eine Crash von so einer Athletin, die ein bisschen unbekannter ist, also von einer kleineren Nation auch. Die ist ja mit vollem Karacho in die Kurve und dann irgendwie so gefühlt mit 50 km/h in die Bande raus. Die hat die Kurve komplett falsch eingeschätzt. Also ich denke, es war so
war
ein bisschen...
War das nicht eine Norwegerin?
Die Lotte Miller, die ist auch gecrashed, aber die ist nicht ganz so aus der Kurve geflogen. Also das war, okay. Ich weiß gar nicht, ich weiß wirklich nicht von welcher Nation, das war irgendwie so Bahamas oder sowas, wo ich mir dachte, die habe ich noch nie gehört und ich kenne mich ja da ganz gut aus, aber die ist auf jeden Fall, die Kamera war so von vorne drauf und man sieht die Athletin gar nicht mehr auf dem Fahrrad, sondern die slidet einfach nur so ins Bild. aber ja, also ich denke, sehr schwierige Verhältnisse, dann natürlich noch also Nervosität, Olympia und eben diese großen Lücken. Also es war ja wirklich, ich glaube, Flora Duffy kam als Erste aus dem Wasser, Bianca Serengi, die Freundin von LP, also von Lasse, knapp dahinter. Und dann wirklich, ja, ein, zwei Athleten immer zusammen oder auch einzeln. Also es ist ja ganz untypisch. Und dadurch war es halt so, dass jeder erstmal gefahren ist und ans Vorderrad wollte vom nächsten Athleten oder von der nächsten Athletin. Und dadurch war generell schon viel Zug im Rennen und es war jetzt nicht so von Anfang an, okay, das Rennen ist erstmal so erste Gruppe, zweite Gruppe, jeder groovt sich erstmal ein, sondern es war von Anfang an schon ziemlich Gas so drauf und dadurch kommen die Athletinnen halt dann so unter Zugzwang und dann entstehen halt so Stürze. Der Sturz von Laura und Lisa, der war natürlich so ein bisschen unglücklich, da haben die beiden nicht so eine gute Figur gemacht, würde ich mal sagen, weil die da schon ein paar Runden gefahren sind und alle anderen natürlich nicht gestürzt sind, sondern die so die einzigen dann waren, vor allem bei Laura. Und da würde ich sagen, dass generell ja, das vielleicht die Athletinnen waren, die dann technisch am schwächsten waren in der Gruppe. So, also die anderen, die auf dem Rad geblieben sind, denke ich, sind so ein bisschen sicherer in den Konditionen und da sind unsere Mädels vielleicht ja nicht ganz so sicher drauf gewesen.
Wobei, ich glaube, Lisa wurde gut abgeräumt. Also es hat er den Anschein gemacht, als ob irgendjemand in sie reingefahren ist.
Ja, Lisa war in einem Dreiersturz mit dabei.
Ja, es hat er so einen Anschein gemacht, als ob jemand in sie reingeschlittert ist von hinten. Ich meine, Laura ist natürlich doof. Aber ich meine, weiß man ja auch nicht, ob es vielleicht am Material dann gelegen hat oder so. Ist schon crazy gewesen.
Letztendlich sind es dann immer Kleinigkeiten so, ja. Ich meine, Hayden Wild rutscht da auch in der Staffel weg auf trockenen Straßenverhältnissen und der ist technisch sicher nicht der Schlechteste. Ja, das sind halt dann echt Millimeter. Man fährt ziemlich am Limit und wenn halt die Straßenverhältnisse dann so schlecht sind, dann kann es halt mal passieren. So.
Ja, okay, bei Hayden war es ja Schicksal.
Ja.
Wie hast du das, also wie habt ihr beide das Renngeschehen mit den Frauen dann vorne am Rad verfolgt?
Also ich habe ja gedacht, Flo Duffy gewinnt. Also so irgendwie, das war so ein Rennen, wie es gefühlt vor 3-4 Jahren mal für eine Zeitspanne von 5-6 Jahren so häufig passiert ist. Und Flo Duffy da halt einfach das von vorne gemacht hat. Und ich meine, die Maya King war ja, glaube ich, noch mit dabei, die ja auch Flo Duffy schon ab und an mal begleitet hat. Und ich habe gedacht, die beiden, und dazu dahinter war ja auch so eine Konstellation mit zwei, drei anderen, die auch von vorne zurückgefallen sind. Also es war jetzt nie so eine richtig funktionierende Gruppe, sondern es war alles ein bisschen dynamisch dahinter. Dementsprechend hatten die ja auch schnell einen Vorsprung. Und da habe ich gedacht, jetzt kommt so dieses typische jede Runde 10 Sekunden mehr und dann sind es am Ende 2 Minuten und dann wird es eigentlich relativ langweilig. Von daher war ich eigentlich überrascht, dass es sich doch schnell wieder zusammengefahren hat. Und genau, ist ja dann eigentlich eine, ja, ich weiß gar nicht, wie viel sind es am Ende gewesen? 10 Leute ungefähr?
Ja, ich glaube ziemlich genau 10. Aber genau. Ich kann mich eigentlich auch nur anschließen. Also ich dachte auch, Florida so alleine unterwegs war, so, ja, das könnte jetzt auch sein, dass die Solo durchzieht und dann beim Laufen vielleicht noch von der Cassandra geholt wird, aber das, ich hätte ja schon eine Medaille zugetraut in dem Moment, weil die halt auch technisch sehr gut fährt und auch auf jeden Fall die Power hat. Aber dahinter war dann trotzdem genug Zug drauf in der Gruppe, dass sie rangekommen sind. Und auch die Gruppe dahinter ist dann auch sehr gut gefahren, wodurch das Rennen sich wieder zusammengeschoben hat, was bei den Frauen ja oft auch dann eigentlich eine andere Tendenz hat. Also da ist ja auch wirklich in den letzten Jahren oft so gewesen, dass dann 8 bis 10 Frauen vorne sehr gut geschwommen sind, beim Radfahren dann auch die stärksten waren und dann die Lücke noch weiter aufgemacht haben. Aber diesmal war es ja so, dass dann eben Kate Woff und Nina auch und die Taylor Nipp sehr gut gefahren sind und dann eben nochmal näher rankamen sogar. Dadurch war das Rennen dann eigentlich noch spannender und nochmal enger vorm Laufen.
Jetzt war was ich eigentlich wieder krass fand, ist, dass eigentlich die Cassandra Beaugrand so einen Freifahrtschein wieder bekommen hat. Also, dass die ja eigentlich sich komplett gar nicht dran beteiligt hat und dass dann wieder die Verdächtigen gefahren sind. Und also ich meine, das war halt ein bisschen crazy, weil es eigentlich dann ja absehbar war, wie das Ganze endet. Und ich habe zum Beispiel auch gar nicht verstanden, warum die Julie Theron so viel gefahren ist. Und ich hätte auch gedacht, so jetzt muss man eigentlich mal so ein bisschen Konfrontationskurs machen. Weil ich meine, wie viel waren es? 45 Sekunden, eine Minute oder knapp über eine Minute waren es, glaube ich, am Ende.
Mhm. Ich glaube, Minute 10 oder so sind die abgestiegen.
Ja, ich glaube, da hätte man sie, aber ich glaube, die macht dann wahrscheinlich auch einfach nichts.
Ja,
also aber von der da hat irgendwas gefühlt, da weiß ich nicht, wurde so ein bisschen kopflos dann agiert und es wurde halt einfach gefahren von 2, 3 Athleten und die anderen haben halt einfach nichts gemacht. Und die haben halt davon profitiert. Also es war schon sehr ungleich verteilt, genauso wie halt in der Gruppe dahinter. Es waren dann halt die drei Nationen oder die drei von dir angesprochenen, aber von denen dahinter hat ja wirklich auch niemand was gemacht. Oder hat man, was man zumindest im Fernsehen gesehen hat.
Ja, ich glaube, war schon wirklich so. Und das ist auch eine Sache, die ich bei den Frauen manchmal auch nicht ganz verstehe. Also ich finde, inzwischen das ist noch echt sauspannende Rennen und man braucht gar nichts von der Leistung mal ab. Also die sind so absolut krass. Auch die Zeiten, die dann hinten drauf gelaufen sind, echt vor allem im Vergleich zu den Männerzeiten, wirklich sehr schnelle Zeiten. Aber am Rad denke ich mir auch manchmal, da fehlt gefühlt noch so ein bisschen so das letzte taktische Verständnis. Auch so an der Stelle von der Deron hätte ich auch mal eine Attacke gefahren oder so. Ja, weil die ist halt wirklich einfach nur schnell von vorne gefahren und so eine Cassandra bringst du damit halt inzwischen auch nicht mehr unter Zugzwang, weil die sich echt richtig verbessert hat am Rad. Also die sind ja alle inzwischen super gut, was Fitness angeht. Da fährst du ja keinen irgendwie kaputt, der am Hinterrad hängt. Also eine Cassandra Beaugrand, die ist vor 5, 6 Jahren, ist die technisch und auch so wattmäßig noch nicht so gut gewesen. Da konnte man die da vielleicht noch irgendwie ausboten, sage ich mal. Aber inzwischen hat die sich auch echt verbessert am Rad und die musste dann schon irgendwie anders fordern und nicht nur ein hohes Tempo anschlagen.
Ja, ich meine, die Situation, die war ja so erwartbar gewesen. Also es ist ja jetzt auch nichts Neues gewesen. Es ist ja genauso, wie es jetzt gelaufen ist, halt auch seit 5, 6 Jahren gewesen. Aber ich meine, genau deswegen hätte man sich ja darauf vorbereiten können. Ja. Andererseits, ich bin ja auch immer so ein bisschen, hin und her. Ich weiß jetzt auch nicht so dieses, also wenn wir jetzt zu Männerrennen switchen, wollen wir Triathlon dann so in die Richtung haben, wie wir es so halb bei den Männern gehabt haben mit Dickinson Lee, dass der da irgendwie Faxen macht, 1 Kilometer anläuft und dann der Lee weiter. Also A, weiß ich jetzt nicht, ob der jetzt so einen extrem großen Anteil an dem ganzen Erfolg hat, außer dass er ich weiß nicht, ihn maximal am Ende nach vorne gefahren hat in der Gruppe, aber ich würde den Lee jetzt mal auch so einschätzen, dass der das wahrscheinlich eh nicht gut auch selber hinbekommen hätte. Oder ist es dann vielleicht cooler, dass man halt sagt, okay, jeder halt auf eigene Kappe und dann ohne irgendwie so eine richtige Teamstruktur oder so. Weil irgendwie, ja. es wird sowohl das eine als auch das andere nicht so richtig gelebt.
Ja, ich finde es eigentlich auch schwierig. Wir können ja noch kurz das Frauenrennen fertig machen und dann zum Männerrennen. Aber kurzer Ausblick darauf, da hat ja dann auch tatsächlich jemand das Rennen maßgeblich beeinflusst bei den Neuseeländern. Ich weiß nicht, ob man das im Stream so mitbekommen hat, aber Dylan McCullough hat ja da krass Hayden Wild geholfen, indem er sich zurückfallen lassen hat und dann mal kurzerhand selber alleine die 20-Sekunden-Lücke geschlossen hat, von Gruppe 2 auf Gruppe 1. Von dem her, ja, ich finde es auch immer schwierig, vor allem die Athleten sind alle, die dort bei Olympia sind, von den großen Nationen, da sind so viele, so gute Athleten, die wollen ja auch eigentlich alle das Beste für sich selber und man bekommt halt auch einfach, man hat eigentlich wenig davon, sage ich mal, wenn man jetzt jemand hilft und der dann eine Medaille gewinnt. Also klar, jetzt hat der Dickinson im Relay noch eine Medaille mit Großbritannien geholt, aber wenn er die nicht geholt hätte, dann wäre er quasi im Einzelrennen ausgestiegen und klar, LXI hat dann Gold geholt und jeder weiß so, okay, Dickinson war so der Helfer, aber davon kannst du ja nichts kaufen, du kriegst ja dann keinen Teamvertrag wie im Radfahren, sondern im schlechtesten Fall hast du dann keinen Kaderplatz oder so und Punkte machst du ja auch nicht bei Olympia so, also ja, irgendwie das Teamzeug, das führt irgendwie zu wenig im Triathlon.
Ja, ich meine, okay, bei dem Dickinson ist dann vielleicht schon wieder der Fall, ich meine, es war ja erwartbar, dass er auch auf den kürzeren Distanzen besser ist und dass er da in der Staffel irgendwie auch ein gut ist. Also es kam ja nicht überraschend, dass der da Lasse sogar am Ende noch 2-3 Sekunden abgenommen hat und insgesamt das ganz gut auch gemanagt hat. Dementsprechend, weiß ich nicht, wenn der jetzt von vornherein auch gesagt hat, er setzt halt nur auf dieses Team, dann ist es ja vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar. Was ich halt irgendwie komisch finde, sind diese Helfergeschichten, so weiß ich nicht. Und ich meine, er hat es ja auch dann gut zelebriert. Bin ich nicht so ein richtiger Fan. Dann doch lieber so als Team agieren in die Richtung, dass man halt wirklich sagt, okay, man einer nach dem anderen attackieren und die anderen, also man setzt ein anderes Team unter Druck, weißt du, so wie es im Radsport dann irgendwie ist. Das ist dann halt irgendwie geil. Da hätte ich Bock drauf gehabt.
Ja. Also ist ja irgendwie. Die Franzosen haben es ja so ein bisschen probiert. Die haben sich ja beim Pontoon Draw, also man, das war ja diesmal ein bisschen anders, es wurde so verdeckt gezogen. Die ersten im Olympic Ranking durften sich das zuerst aussuchen, wo sie stehen wollen, schon Tage davor. Und da haben die Franzosen sich halt abgesprochen und sind alle nebeneinander gegangen. Sowas finde ich dann schon auch ganz cool, so eine ja, nationeninterne Dynamik. Aber bei denen wollte ja am Ende trotzdem jeder das ja. Rennen gewinnen im besten Fall. Und die haben aber dann halt gleiche Interessen. Also da schwimmt halt jeder gut von denen. Sie wissen, sie können dann übers Rad viel Druck ausüben, vielleicht auf schlechtere Schwimmer. Und beim Laufen ist halt dann jeder für sich so zuständig, sagen wir mal. Das ist eigentlich eine coole Teamdynamik. Aber ja, ich bin da bei dir. Also so, dass sich einer komplett aufopfert für einen anderen und dann irgendwie aussteigt, das ist irgendwie ein bisschen komisch bei nur 55 Startplätzen. Und Großbritannien hatte ja auch nur 2 Startplätze. Also im Prinzip ist da nur einer ins Ziel gekommen. Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch.
Aber der halt ganz okay.
Der halt ganz gut.
Ja, ich habe nochmal hier zu der Startplatzproblematik. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich würde doch immer noch einen dazwischen lassen. Weil ich meine, zwangsläufig kommt es ja immer zu Situationen, wo du dann deinem Teamkameraden eins auf die Mütze geben musst. Also wenn du derjenige bist, der in der Mitte bist.
Ja gut, ich weiß es nicht. Vielleicht haben die ganz klar gesagt, einer schwimmt vor, einer geht direkt auf die Hüfte. Oder die, ja, die gehen halt direkt. Die äußeren beiden drücken eher ein bisschen nach außen und geben dem in der Mitte mehr Platz. Ja, ich glaube, es gibt so ein bisschen Sicherheit, wenn du halt neben Jungs stehst, wo du weißt, da wird fair geschwommen.
So, switchen wir mal wieder zum Frauenrennen zurück.
Ja.
Mich würde eigentlich mal interessieren, ich meine, dann war ja die Situation, wie Sie sie angesprochen haben, also vorne die Gruppe mit knapp über einer Minute Vorsprung dahinter und dann hat sich ja herauskristallisiert, dass die zu viert waren, die ganze Zeit, oder? Zu viert?
Ja. Emma Lombardi, Beth Potter, Julie Deron und Cassandre Beaugrand.
Genau, und hat man das dann so mitbekommen, dass es immer mehr geknistert hat? Also so von Runde zu Runde? Und ich meine, dann irgendwann gab es ja den Move auch von der Cassandre in der letzten Runde. Also hat man da so gemerkt, da liegt gerade irgendwas Krasses in der Luft, dass halt einfach eine, ich weiß gar nicht, kommt sie sogar aus Paris?
Das weiß also ich jetzt nicht. Also
zumindest eine Einheimische, die da sehr verbunden ist mit der Stadt,
dass aber die ja, das gewinnen. Also es war echt krass, da hat man halt schon gemerkt, dass es vor allem auch Franzosen sind, die an der Strecke stehen, weil als dieses Führungsquartett vorbeikam, wurde es halt extrem laut und Léonie Perriot, die dritte Französin, die am Start war, die war halt, ich glaube, in der dritten Gruppe, also das heißt, die war ein bisschen abgeschlagen, aber sobald die halt vorbeikam, wurden nochmal so Sprechgesänge angestimmt und der Name laut geschrien und es ging nochmal mega ab. Also halt immer, wenn die Franzosen vorbeikamen, sind ja die Leute halt komplett ausgerastet. Es war natürlich dann cool, dass vorne in der Führungsgruppe da auch zwei dabei waren. Für uns aus deutscher Sicht natürlich da ein bisschen schade, weil die deutschen Mädels alle sehr gut gelaufen sind, aber halt dann aus der zweiten Gruppe schon so ein bisschen chancenlos auf den Sieg waren oder auf die Medaillen. Und ja, es hat sich dann schon so rauskristallisiert und jeder hat so ein bisschen erwartet, dass Cassandre halt die Attacke setzt. Und letztendlich war die dann ja auch, also ich würde sagen, relativ unspektakulär. Die hat dann einfach, glaube ich, das Tempo halt konstant erhöht und ist dann halt weggekommen, hat sich gelöst. Was ich halt noch echt cool fand, dass die Schweizerin, die Julie Durand, da halt so ein bisschen so Überraschungs-Silber dann geholt hat. Also dass die dann auch wirklich die Beth Potter noch abgestellt hat, hätte ich nicht gedacht. Und auch Emma Lombardi auf Platz 4, die ist ja auch noch super jung, also ich glaube 2001 Jahrgang, also 23 oder 22, dass die da noch Vierte wird, hat sich schon ein bisschen abgezeichnet, so die letzten Rennen, aber war halt auch echt krass von ihr.
Aber war da nochmal was, also wie war das so vor Ort, als sie dann gewonnen hat, die Cassandre? So von der Atmosphäre?
Also da sind die Leute schon echt abgegangen, ich habe es aber gar nicht so mitbekommen, weil ich so ein bisschen, also wir standen ungefähr 1,5 Kilometer vorm Ziel, eben in dieser besagten Gasse, wo man so abgebogen ist von der Champs-Élysées. Da haben wir es halt dann nur auf dem Stream verfolgt, weil so richtig den Ort wechseln konnte man da nicht, weil halt echt so viele Leute einfach an der Strecke waren, dass du dich gar nicht richtig gut bewegen konntest. Von dem her haben wir halt dann nur auf dem Stream gesehen und so in der Ferne ein bisschen gehört, wie die auf der Brücke da eskaliert sind, wo sie ins Ziel gelaufen ist. Aber ja, schon auch, es muss schon echt krass sein, also so wenn du so zu Hause Gold gewinnst, so bei deinem, ich glaube letztes Jahr hatte sie, letztes Mal in Tokio hatte sie glaube ich ein DNF, und dann halt jetzt so mit dem ganzen Druck klarzukommen und dann wirklich die Goldmedaille klar zu machen, ist schon krass.
Ja, vor allem es hat ja jeder eigentlich so erwartet bei ihr und jeder war so, die macht es, die holt es und dass du dann in deinem Heimatland, wie du sagst, dem Druck standhältst, dass du das aushältst, weil es hat sich ja schon lange abgezeichnet, dass sie die Frau ist, die es zu schlagen gilt, so auch über so einen ganzen Frühjahr hinweg schon so, und dass du dann so lang diesen Druck halt hast und so lang auf dieses Rennen hinarbeitest und weißt so, fuck, die ganze Welt erwartet hier von mir einen Sieg, und dass du es dann deliverst, das finde ich absolut krass. Und halt einfach, ey, die wurde da zur Königin von Paris gekrönt, ne? Das ist einfach nur abartig. Wenn du in deinem Heimatland bei Olympia Gold holst, das ist, also größer geht's nicht.
Ich fand's auch vom Fernseher, so gerade nochmal so die letzten Meter, die waren schon krass. Und ich meine, es kommt halt dann doch irgendwie anders rüber, ne? Also viel, also jetzt nicht ganz so emotional wie irgendwie vor Ort, aber ich fand auch so, das war irgendwie krasser als Zieleinlauf. Eigentlich viel mehr geht halt auch wirklich nicht.
Das war's jetzt von uns. Und den zweiten Teil und das ganze Männerrennen gibt's im Podcast von Simon, Muskelmeisterei. Einfach auf Spotify eingeben oder schnell bei uns in den Shownotes gucken, geht's direkt rüber und dann viel Spaß bei der Fortsetzung.